Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Und der tragische Fall vom Schauspieler Heinz Hönig, der hat viele alarmiert, kann die private Krankenversicherung zur Kostenfalle werden. Darüber wollen wir heute sprechen, das ist unser Thema und damit willkommen zur neuen Folge.
Ja, das ist wirklich schockierend. Ein bekannter Schauspieler, eigentlich ist er sogar ein Star, kann sich im Alter seine private Krankenversicherung nicht mehr leisten, kündigt sie und wird danach schwer krank. Seit Mitte Mai schon liegt Heinz Hönig im Krankenhaus. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Nach einer Speiseröhrenoperation steht noch ein lebenswichtiger Eingriff an der Aorta an, aber ihm fehlt das Geld, um alles zu bezahlen. Die Familie braucht mehrere hunderttausend Euro und hat deshalb schon zu Spenden aufgerufen.
Ja, und an der Stelle sei nochmal gesagt, wir wünschen Heinz Hönig natürlich auch erstmal alles Gute für die Behandlung und hoffen, dass er das bekommt, was er braucht. Aber wir wollen diesen Fall natürlich auch zum Anlass nehmen, um mal der Frage nachzugehen, ob anderen Menschen Ähnliches droht. Wie groß ist generell die Gefahr, dass die Krankenversicherung irgendwann zu teuer wird, dass man sie kündigen muss und dann plötzlich kommt ja eben die Situation, dass man ohne finanziellen Schutz dasteht.
Richtig. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der sich mit der privaten Krankenversicherung bestens auskennt, den Sachverständigen und Versicherungsmakler Walter Bender. Guten Tag, Herr Bender. Und zuerst mal gleich die Frage. Man hört das ja immer wieder, eine private Krankenversicherung, die kann während des Berufslebens günstiger sein als eine gesetzliche. Aber im Alter dann dreht sich das meistens um. Also dann ist die private plötzlich teurer. Und woran liegt das eigentlich?
Moin erstmal. Die Aussage als solches ist nicht ganz richtig. Eigentlich ist es eine komplexe Frage. Wenn man es aber als Kurzversion sehen mag, die private im Alter kann teurer werden, wenn man es falsch macht. Richtig angestellt wird sie aber nicht teurer, sondern sogar günstiger. Das hängt aber stark von den unterstellten Faktoren ab, nämlich speziell, welche Einkünfte habe ich im Alter zu erwarten. Darüber muss ich im Vorfeld nachdenken. Und die Finanzparameter des PKV-Vertrags, weil rechnerisch ist das Ding ja nichts anderes als ein Kredit. Und beim Kredit gilt, je weniger ich vorne tilge, also je billiger und kleiner meine Rate, umso mehr muss ich am Ende draufschlagen. Das ist bei der Krankenversicherung nicht anders. Beamte und Arbeitnehmer haben deshalb meist kein Problem. Ehemalige Selbstständige oder Geschiedene vom Beamten gelegentlich schon. Oder halt auch Künstler.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, was hat das mit dem Kredit zu tun?
Ja, rechnerisch ist eine Versicherung nichts anderes als ein Kredit auf Lebenszeit. Jeder Mensch verursacht im Durchschnitt bestimmte Kosten. Auf Basis dieser berechnet die Krankenversicherung die Prämien. Und diese Kosten fallen an, auch wenn ich am Anfang eine niedrige Rate durch einen günstigeren Beitrag habe. Steige ich also zu billig ein, kommt das am Ende auf meine Endraten draufgeschlagen.
Das ist das, was Sie mit falsch machen meinen, oder? Also wie macht man es richtig?
Naja, indem ich einen anständigen Tarif nehme, der eine anständige Höhe hat und anständige Alterungsrückstellungen und indem ich mir vielleicht auch noch zusätzliche Alterungsrückstellungen einkaufe, weil diese Option ist bei fast allen Privatverträgen gegeben. Gehe ich aber mit der Prämisse rein, so billig wie möglich, kann man das machen. Aber dann habe ich es billig am Anfang und teuer am Ende, wenn ich es brauche. Und am Ende haben normalerweise die meisten Leute weniger Geld, als während sie arbeiten.
Aber interessant, trotzdem der Punkt, den Sie genannt haben, langfristig planen, also schon vorher wissen, was man im Alter an Einkünften hat. Das heißt, bestimmte Berufsgruppen schließen sich da wahrscheinlich dann eher aus, haben Sie ja auch angesprochen. Also selbstständige Künstler ist dann eher schwierig, weil man eben nicht über Jahrzehnte planen kann, was dann am Ende rauskommt.
Das ist tatsächlich eine Abwägung. Also ich meine, es ist nicht despektierlich, aber für die meisten Leute mit schwankenden Einkünften gilt, dass sie den Schritt in die Private gut überlegen sollten. Und wenn sie eintreten, sich auch Exit-Szenarien überlegen, wie sie wieder rauskommen oder was sie machen, wenn die wirtschaftliche Planung nicht funktioniert hat, wie sie sich das gedacht haben.
Aber nehmen wir es doch mal realistisch. Junge Leute schließen vielleicht eine private Krankenversicherung ab, im Alter von 30 Jahren oder ein bisschen mehr. Sie verdienen ganz gut. Da wissen die doch gar nicht, was sie im Alter verdienen werden und was da überhaupt noch im Leben passiert. Trotzdem schließt man jetzt die private Krankenversicherung schon ab. Das kann man doch alles nicht im Vorhinein alles berechnen.
Das stimmt, die Glaskugel von uns hat niemand, aber wir können Tendenzen ableiten. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, müssen Sie etwa 70.000 oder mehr im Jahr verdienen, um sich privat versichern zu dürfen. Wer 70.000 oder mehr verdient, hat eine anständige gesetzliche Rente und genug Geld zum Vorsorgen. Der kann zumindest die Weichen dafür stellen, dass es später gut läuft. Habe ich aber einen Jungselbstständigen, der vielleicht 40.000 brutto vor Praxiskosten und Steuern hat, da ist nicht mehr genug Geld zum Leben da. Der sollte sich das sehr, sehr gut überlegen, ob der da wirklich einsteigt. Gleiches gilt für Künstler, die unregelmäßige Einkünfte haben. Die sollten vielleicht überlegen, ob es nicht besser ist, in der gesetzlichen zu bleiben und eine Krankenzusatzversicherung abzuschließen.
Aber man könnte doch unterstellen, dass gerade Heinz Hönig ein sehr, sehr gutes Einkommen in seiner Zeit gehabt hat, als er tatsächlich in den Filmen wie Boot oder sowas mitgespielt hat.
Wahrscheinlich. Ich kenne seine Situation nicht, deswegen möchte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Allerdings wäre er nicht der erste erfolgreiche Star, der abgebrannt ist. Ich habe ehemalige Profifußballer als Kunden, genauso wie Schauspieler der A-Riege. Und leider ist die Mehrheit von denen beim Geld ausgeben stärker als beim Geld einnehmen. Und das ist beispielsweise bei Arbeitnehmern und Beamten anders.
Jetzt haben Sie eben einen wichtigen Punkt genannt, nämlich wieder rauskommen. Welche Möglichkeiten habe ich, außer privaten rauszukommen? Und welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Die Möglichkeiten rauszukommen werden vom Gesetzgeber kontinuierlich eingeschränkt, weil das politisch nicht gewünscht ist. Also in jungen Jahren Gewinne privatisieren und im Alter die Kosten sozialisieren, ist halt asozial, um es klar auszudrücken. Rauskommen kann man entweder, wenn man unter 55 ist, indem man eine Anstellung hat, die unter dieser Jahresarbeit-Entgeltgrenze liegt, ca. 70.000. Wenn ich über 55 bin, wird es sehr schwierig. In der Regel geht das nur noch über die Familienversicherung oder über Auslandskonstrukte. Und gerade Auslandskonstrukte, da guckt der Gesetzgeber sehr, sehr genau hin. Und da gibt es eine Menge schwarze Schafe, die den Leuten hohe Honorare abzocken und am Ende die Leute mit einer blutigen Nase zurücklassen.
Was ist denn so ein Auslandskonstrukt?
Früher, als England in der Union war, gab es die sogenannten Victoria Docks. Das war eine berühmt-berüchtigte Straße, weil da nur Briefkastenwohnungen und Briefkastenfirmen waren. Und da war so ein Klassiker, dass man eine Fake-Anstellung bei einer britischen Firma hat, wo dann ein Lohnzettel ausgefüllt wurde und auch ein paar fiktive Geldflüsse generiert wurden. Aber jedem der Beteiligten war klar, das ist eine Briefkastennummer. Und während das im Vereinigten Königreich nicht mehr geht, weil nicht mehr EU, sind ähnliche Modelle auch in anderen Ländern Europas gang und gäbe. Und deswegen gibt es vom GKV-Spitzenverband sogar ein Papier, was vor bestimmten Ländern und Regionen Adressen warnt, weil die dafür bekannt sind.
Ja, aber was hat das jetzt mit der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung zu tun, dieser Auslandsbriefkastenfirma?
Naja, nehmen Sie einen, der es ehrlich macht, einen, der es unehrlich macht. Der Ehrliche sagt, ich bin langsam alt, ich möchte es wärmer haben, ich möchte nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Der sagt zum Beispiel, ich gehe nach Spanien und tritt dann in Spanien in die gesetzliche Sozialversicherung ein. Der lebt dort, der arbeitet dort, alles cool. Er ist in der gesetzlichen drin, er ist aus dem privaten rausgekommen, unkritisch.
Ah, in der spanischen dann, okay. Mhm.
Ja, aber käme er dann nach Deutschland, könnte er aufgrund der spanischen Vorversicherung hier dann in der gesetzlichen fortführen.
Ah,
wäre relativ einfach.
Das ist der Punkt.
Nehmen wir jetzt den zwenigsten Kollegen, der da keine Lust hat, weil er in Deutschland ist, der sagt, ich mache jetzt eine Briefkastenfirma in Schokoladistan auf und ist aber gar nicht da und kann weder Fotos nachweisen, noch Sportrechnungen, noch Telefonrechnungen, noch Vereinsmitgliedschaften, noch Bekannte, der würde bei einer intensiveren Prüfung der Sozialversicherung mit Sicherheit auf die Nase fliegen, rückwirkend aus der gesetzlichen rausfliegen und steht dann ohne gesetzliche und ohne private auf weiter Flur. Der Super-GAU. Möglicherweise wie ein gewisser Schauspieler.
Gibt es gar keine Möglichkeiten, dort ein Auffangnetz zu spannen eigentlich?
Schwere Frage. Es gibt in Deutschland die sogenannte Auffangversicherungspflicht. Die fängt schon sehr, sehr viele Grenzfälle auf. Ehrlicherweise glaube ich aber nicht, dass es möglich und gewünscht ist, dass wir jeden Einzelfall berücksichtigen. In dieser Weise müssen wir sagen, man muss schon einen gewissen Aufwand betreiben, um durch die Netze zu fallen, die wir haben. Es ist nicht unmöglich, aber es gehört schon ein massiver Anteil an Eigenverschulden durch Ignoranz und Ausblenden dazu.
Vielleicht kommen wir nochmal an den Punkt, wo sich womöglich einige fragen, warum denn eigentlich privat? Also wo liegen die Vorteile? Womöglich dann auch ab einem bestimmten Alter erst oder je nachdem, was man so für eine Vorgeschichte mitbringt. Vielleicht können wir das nochmal klären.
Die Vorteile der Privaten hängen vom Vertrag auf. Generell kann man sagen, bin ich privat versichert, bekomme ich in der Regel schnellere Termine, weil Mediziner keine Budgetzwänge haben und keine Limitierung ihrer Behandlungsmethoden. Und je nachdem, wie detailliert ich meinen Vertrag ausgestalte, kann ich mir auch diverse Zusatzleistungen ankaufen, wie Vorzugsbehandlung im Krankenhaus durch bessere Unterkunft oder Zugang zu Medizin, Europa oder sogar weltweit, experimentelle Verfahren etc. Also ich kann mir eine bessere Versorgung einkaufen, wenn ich es möchte.
Wie ist so Ihre Erfahrung? Nimmt das zu in letzter Zeit, dass sich die Menschen in Deutschland für eine private entscheiden oder ist das eher rückläufig?
Persönlich bei mir nimmt es zu, allerdings ist das eine subjektive Feststellung, weil mit zunehmender Professionalität werden sie bekannter und die Anzahl der Anfragen steigt. Deswegen würde ich ungern meinen Fall allgemeingültig erklären. Erkennbar ist bei Berufsgruppen der Unterschied. Arbeitnehmer und Beamte sind in der Regel sehr leistungsfokussiert. Da gibt es das Problem mit Beiträgen im Alter in der Regel nicht, weil die auch zusätzliche Sparbausteine einkaufen. Es sind überwiegend Gewerbetreibende, wo sich das Problem stellt. Und selbst bei den Gewerbetreibenden würde ich unterscheiden. Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte, Zahnärzte haben das Problem der Regel nicht, weil die, ich will nicht sagen, dass sie so doof sind, aber die verdienen der Regel gut und wissen, was sie tun. Und wenn man denen erklärt, pass auf, Freund der Nacht, wenn du heute wenig zahlst, musst du später drauflegen, mach das klug, dann folgen die in der Regel diesem Rat. Während es, ohne es böse zu meinen, der Karl-Heinz um die Ecke, der als Dachdecker-Subhandwerker für 40.000 Jahre anschaffen geht, der kauft dann das Billigste, was für Geld geht, und sagt später, ich kann es nicht bezahlen. Oder sagen, ja, das war halt nicht schlau.
Vielleicht nochmal konkret zu dem Fall zurück, jetzt nicht direkt zu Heinz Hönig, aber vielleicht auch zu ähnlichen Fällen. Man merkt irgendwann mal, die Private ist mir jetzt echt zu teuer, kann ich mir eigentlich nicht mehr leisten. Ich kann aber nicht mehr in die gesetzliche zurück, ich bin über 55, was auch immer, ich bin nicht im Ausland, wie dem auch sei. Was kann man dann tun?
Also erster Ansatz, Ohren lang ziehen, weil wenn man sich für privat entscheidet, muss man einen zweiten Termin machen. Und dieser zweite Termin ist Mitte, Ende 40, damit ich das Wechselfenster, wenn ich in die gesetzliche zurück kann, noch habe. Sprich, egal wann ich mich für privat entscheide, ich muss diese Entscheidung mindestens einmal auf den Prüfstand stellen, gucken, war das klug oder nicht?
Gut, die Ohren sind lang, was mache ich?
Tja, genau. Wenn die Ohren lang sind, gibt es ein paar Möglichkeiten. Es gibt gesetzliche und tarifliche Wechselrechte. Das bekannteste ist das sogenannte interne Tarifwechselrecht nach § 204 VVG. Vereinfacht ausgedrückt, ich habe das Recht, dass ich in gleichartige Tarife beim gleichen Versicherer wechseln kann, unter Anrechnung meiner bisher aufgebauten Alterungsrückstellung. Das klappt aber nur, wenn ich von einem hochwertigen Tarif wechsle. Bin ich in so einem Billigtarif, der kaum Rückstellung aufgebaut hat, dann nützt mir dieses Wechselrecht vermutlich wenig. Der nächste Notanker dann sind sogenannte Sozialtarife. Wenn ich also mit dem Tarifwechsel nicht weiterkomme, da gibt es Dienstleister für, die kann man gegen Geld einkaufen, dann kann ich es mit Sozialtarifen versuchen. Jemand, der vor 2009 in die Private kam, hat den Standardtarif. Leute ab 2009 haben den Basistarif. Und wenn ich wirtschaftlich so platt bin, dass ich nicht einmal die Krankenversicherungsprämien für den Basistarif zahlen kann, und deswegen unter der Grundsicherung landen würde, dann kann man einen sogenannten Härtefallantrag stellen. Dann wird die Prämie für den Basistarif halbiert. Der Versicherer verzichtet auf seine Hälfte. Die andere Hälfte wird vom Amt übernommen. Das Einzige, was da noch bleibt, ist die Selbstbeteiligung, die man dann logischerweise auch so niedrig wählen sollte wie möglich. Und weil jeder in den Basistarif rein kann, ist das eine Hürde, die normalerweise jeder nehmen kann, wenn er sich zumindest aktiv damit beschäftigt hat.
Gut, von welchen Beträgen reden wir da konkret? Was kostet so ein Standardtarif oder jetzt dann Basistarif?
Der Basistarif regulär würde so viel kosten wie der Höchstbeitrag zur gesetzlichen, sprich knapp 1.000 Euro.
Ja, ist ja ein Betrag.
Aber wenn ich kein Geld habe, kann ich über die Härtefallregelung den Beitrag auf null runterbekommen. Und wenn ich längere Zeit versichert war, finden Alterungsrückstellungen Anrechnung. Fairerweise muss man sagen, man sollte erst prüfen, ob ich nicht über dieses interne Tarifwechselrecht mehr einen Grundschutz einkaufen kann. Wenn das mit dem Grundschutz nicht klappt, dann gibt es immer noch den Notnagel mit dem Basistarif.
Sie haben eben mal gesagt, man kann sich, oder es gibt Leute, die sich dann sogenannte Sparbausteine einkaufen. Also gibt es eine Möglichkeit, quasi eine Art Vorsorge zu betreiben, dass man eben im Alter nicht mehr in die Bredouille kommt, wenn man in der privaten ist?
Ja, also es gibt zwei Arten der Alterungsrückstellung. Das eine sind die Tarifinternen. Die würde ich ein wenig als intransparent bezeichnen, weil die nur über approximierte Verfahren berechnet werden können. Und zusätzlich dazu gibt es Sparbausteine, die man sich ähnlich einer Rentenversicherung innerhalb der privaten dazu kaufen kann. Ich tue vorne Geld rein, um später Geld rauszubekommen. Und das ist eine Einzelfallberechnung, die sich aber bei Arbeitnehmern fast immer lohnt, weil der Arbeitgeber die Hälfte davon übernehmen muss. Und bei Gewerbetreibenden ist es normalerweise sinnvoll, weil sie dann ihr Einkommen diversifizieren und nicht 100% von ihrer Firma abhängig sind, sondern eine Vorsorge machen, die davon unabhängig ist, sicher und einfach in der Verwaltung. Auch wenn natürlich ohne einen Arbeitgeberzuschuss die Rendite nicht ganz so sexy ist wie bei einem Arbeitnehmer.
Ja, dann fasse ich mal zusammen. Auch wenn man in die Bredouille kommt und sich einen privaten Tarif meint, nicht mehr leisten zu können, auf keinen Fall einfach kündigen und nichts mehr tun, so wie das Heinz Hönig offenbar gemacht hat, sondern, so verstehe ich Sie, Herr Bender, dann richtig, dann doch tatsächlich eher mit der eigenen Versicherung nochmal ins Gespräch kommen und sagen, welche günstigeren Tarife könnt ihr mir anbieten? Ist das richtig?
Fast. Die eigene Versicherung fragen ist grundsätzlich erstmal gut, weil die müssen einem ehrlich antworten. Der Gesetzgeber hat nur leider vergessen zu schreiben, dass sie auch vollumfänglich antworten müssen. Fragen Sie erst die eigene Versicherung, das kostet erstmal nichts, vielleicht haben Sie Glück. Und wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann beauftragen Sie einen externen Dienstleister. Das sind Versicherungsberater, Fachanwälte oder vereinzelt auch Versicherungsmakler. Tipp nur hier, vereinbaren Sie Stundenhonorare, lassen Sie sich nicht auf irgendwelche Erfolgspauschalen ein, weil das wird normalerweise von windigen Gebührenschneidern benutzt.
Tja, wie haltet ihr das mit der Versicherung, gesetzlich oder privat? Habt ihr ähnliche Fälle erlebt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben? Oder wie, ja, habt ihr euch darauf vorbereitet, auf das Ganze? Schreibt uns gerne brichter@ntv.de, unsere E-Mail-Adresse. Wir sind gespannt, was ihr an Meinung zu dem Thema habt. Und dann hören wir uns erstmal an dieser Stelle nächste Woche wieder. Bis dann.
So ist es. Schönen Dank auch an Sie, Herr Bender. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, alles Gute. Tschö, tschö.
Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.